Es ist schon eine ganze Reihe Jahre her, während meines Studiums, das ist jetzt doch länger her, als man glaubt, da kam die Gesamtausgabe von der Hoffnung für alle raus. Da gab es immer nur das Neue Testament und dann wurde lange am Alten Testament gearbeitet. Irgendwann war das fertig und eigentlich wirklich gerade das Alte Testament eine sehr gute, verständliche Übersetzung auch von der Bibel. Und ich war ganz begeistert und weil ich von der Bibel begeistert bin und mich freue, wenn es verstanden wird und habe meinen Eltern dann ein Exemplar geschenkt damals, die sonst ja mit Glaube, Gemeinde eher ein bisschen distanziert sind. Dachte, vielleicht finden sie damit einen neuen Zugang zur Bibel. Ja, mein Vater hat gleich angefangen, eifrig zu lesen. Er ist ja ein Buchmensch und er war auch begeistert, sagt ja, das kann man ja tatsächlich verstehen. Er war Konfirmandenunterricht aufgewachsen, noch mit der 1912er Luther wahrscheinlich, Sintemal und so und hat also geschmökert und seine Begeisterung kippte dann sehr schnell in Entsetzen. Er hat also irgendwo aufgeschlagen und hat dann wohl bei Josua angefangen zu lesen und sagte mir, das ist ja wie in Ruanda, das ist ja wie in Bosnien, was hier beschrieben wird. Und das alles soll dann auch noch im Namen Gottes passieren. Ich weiß nicht genau, was er da, in welcher Stelle er da genau hing, aber ich denke, es war so etwas wie das, was wir in Josua 10 lesen. Da möchte ich einige Verse lesen, Josua 10, 28 bis 43, und ich lese auch aus der Hoffnung für alle. Da heißt es, am selben Tag eroberte Josua die Stadt Makkeda. Er vollstreckte Gottes Strafe an ihrem König und an allen Einwohnern, indem er sie mit dem Schwert umbringen ließ. Niemand entkam. Der König von Makkeda fand das gleiche Ende wie der König von Jericho. Dann führte Josua das israelitische Heer nach Libna und griff auch diese Stadt an. Wieder verhalf der Herr den Israeliten zum Sieg. Alle Einwohner wurden getötet, niemand konnte fliehen. Der König von Libna fand das gleiche Ende wie der König von Jericho. Von Libna zog Josua mit dem Heer nach Lachisch. Er belagerte die Stadt und griff an. Nach 2 Tagen schenkte der Herr ihm den Sieg. Josua eroberte die Stadt und ließ, wie schon in Libna, alle Einwohner umbringen. Horam, der König von Geser, war Lachisch mit seinem Heer zu Hilfe geeilt. Doch Josua vernichtete auch ihn und seine Truppen. Kein Soldat überlebte. Von Lachisch führte Josua das israelitische Heer weiter nach Eglon. Er ließ die Stadt umzingeln und angreifen. Noch am selben Tag eroberte er sie und vollstreckte Gottes Strafe an allen Einwohnern. Wie zuvor in Lachisch ließ er niemanden am Leben. Dann zogen die Israeliten weiter nach Hebron. Sie eröffneten den Kampf gegen die Stadt und nahmen sie ein. Wie in Eglon töteten sie den König und alle Einwohner mit dem Schwert, ohne einen einzigen entkommen zu lassen. Auch die Städte, die zu Hebron gehörten, wurden vernichtet. Darauf wandten sich die Israeliten nach Debir, griffen es an und bemächtigten sich der Stadt, ihres Königs und der umliegenden Orte. Alle Menschen dort wurden mit dem Schwert getötet. Wieder gab es kein Entrinnen. Debir traf das gleiche Schicksal wie Hebron und Libna. Josua besiegte alle Könige des südlichen Kanaan und eroberte ihr ganzes Land. Die Berge im Landesinnern, die Wüste Negev im Süden, das Hügelland im Westen und die Gebirgsausläufer im Osten. Niemand, der dort lebte, entging dem Gericht Gottes. Josua ließ sämtliche Bewohner töten, so wie es der Herr, der Gott Israels, angeordnet hatte. Das eingenommene Gebiet erstreckte sich von Kadesh Barnea bis Gaza und von Goshen bis Gibeon. Alle Königreiche dort eroberte Josua in einem einzigen Feldzug, denn Gott kämpfte auf Israels Seite. Schließlich kehrte Josua mit dem ganzen Heer ins Lager bei Gilgal zurück. Ja, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir fortlaufend auch in der Bibel lesen, nicht nur die fettgedruckten Stellen oder so, stoßen wir immer wieder auf solche Passagen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und Mir geht es so, kann ich sagen. Ich bin seit ein paar 20 Jahren mit Jesus unterwegs, lese die Bibel, habe viele Male durchgelesen, habe sie studiert. Aber es bleibt fremd, es bleibt verstörend. Es bleibt auch schwer einzuordnen, wenn man es überhaupt einordnen kann. Und ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt hier stehe, um jetzt diese Frage ein für alle Mal für alle zufriedenstellend zu lösen, die Fragen, die das aufwirft. Also falls ihr mit der Erwartung gekommen seid, könnt ihr gleich sagen, okay, vielleicht nächstes Mal. Nur, mir ist es so wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen. Man kann ja, wir laden extra zum Gottesdienst ein, wo wir dann solche Texte vorlesen. Ist das gute Werbung? Ist das gutes Marketing oder so? Wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, dann landest du da. Und dann wollen wir da uns nicht dran vorbeischleichen und sagen, ach nee, lies lieber nur das Lukas-Evangelium. Sondern wir sagen, die ganze Bibel ist Gottes Wort und lass uns hören und lass uns sehen und schauen, wie wir damit umgehen können. Also normalerweise, auch wenn jemand anfängt, in der Bibel zu lesen, sagen wir immer, fang im Neuen Testament an. Es gibt ja dieses berühmte Levitikus-Loch, wo viele Leute reinfallen. Also wenn sie von vorne anfangen, wie man sonst ein Buch liest, dann schaffen sie es bis zum dritten Buch Mose und fallen da in dieses sogenannte Levitikus-Loch, also zwischen irgendwelchen Riten und Ritualen versacken sie in der Regel. Es gibt Leute, die das durchziehen, aber wir sagen, fang im Neuen Testament an. Johannes Evangelium, Markus Evangelium, Lukas. Da begegnet dir Jesus ganz direkt. Und Jesus begegnet dir und sagt im Johannes Evangelium, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, der Anspruch, den Jesus hat, ist, ich erzähle euch nicht, wie ich mir Gott vorstelle, was ich mir so denke, wie Gott sein könnte, und dann erzählst du mir mal, wie du dir Gott vorstellst, und dann freuen wir uns. Sondern Jesus sagt, ich kenne Gott, er ist mein Vater, ich habe das engste Verhältnis, was jemand haben kann, mit Gott, dem Vater. Und ich bin selbst, ja, Johannes sagt gleich am Anfang seines Evangeliums, er war selbst Gott. Gott selbst kommt zur Erde, wird Mensch. Und demonstriert und zeigt, wie Gott ist, wer Gott ist. Und er lehrt uns, die andere Wange hinzuhalten. Er lehrt uns, unseren Nächsten zu lieben, aber auch unsere Feinde. Er lehrt uns, denen Gutes zu wünschen und Gutes zu tun, die uns hassen. Und Johannes, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat, der schreibt dann in einem Brief, Gott ist die Liebe. Hat vorhin schon jemand gebetet. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe in Person. Und Jesus redet nicht nur von der Liebe, sondern ja, er lebt es. Er wendet sich den Schwachen zu, den Kranken, den Ausgestoßenen. Er handelt sich Ärger ein, weil er mit Menschen Kontakt pflegt, die Frommen seiner Zeit eigentlich keinen Kontakt gehabt haben. Er holt diese Menschen zurück in die menschliche Gemeinschaft. Er holt sie zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Er spricht Vergebung zu. Und sie bringen eine Ehebrecherin zu ihm, die sie in Flagranti erwischt haben, seltsamerweise den Mann, den es da ja irgendwie auch geben muss, den bringen sie nicht mit, sondern nur die Frau. Er sagt auch was über das Frauenbild damals. Und Jesus sagt, als sie diese Frau steinigen wollen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ja, sie gehen einer nach dem anderen davon. Und dann wird Jesus selbst ergriffen, verhaftet und er lässt sich abführen, ohne sich zu wehren. Und als sein Freund Petrus noch zum Schwert greift, um seinen Herrn zu verteidigen, da heilt er sogar noch den verwundeten Soldaten, den Petrus verletzt hat. Und dann gehen wir ins Alte Testament und dann entdecken wir ganz andere Seiten von Gott. Da sind gleich die ersten Menschen, die er aus dem Paradies vertreibt. Da sind die Menschen zur Zeit Noahs, die vernichtet werden und die Städte Sodom, Gomorra, andere Städte, die der Zorn Gottes trifft und die komplett vernichtet werden. Da sind die Ägypter zur Zeit, als Israel aus Ägypten auszieht, die gestraft werden von Gott. Und Gott führt dann in dieser Zeit Kriege an, wie der, von dem wir gerade gelesen haben. Er gibt seinen Leuten explizite Anweisungen, niemanden zu schonen. Und Gott selbst kämpft gegen seine Feinde. Er vernichtet die Armee vom Pharao im Roten Meer. Der Erdboden verschluckt die sogenannte Rotte Korah, also eine Gruppe von Israeliten, die gegen Gott rebellieren. Und später kommt eine Armee von Assyrien, um Jerusalem zu erobern. Und dann heißt es, nachts kam der Engel des Herrn über sie und tötete 185.000 Mann dieser feindlichen Armee, die Jerusalem belagert hat. Und es liegt alles voll mit Leichen. Was machen wir jetzt damit? Wir sehen da Jesus, wir sehen jetzt diese Geschichten. Was machen wir damit? Es hat natürlich ganz unterschiedliche Versuche gegeben, damit klarzukommen. Zum Beispiel haben viele Leute den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments gegeneinander gestellt. Ich habe das so ein bisschen angedeutet in der Themenformulierung, der fremde Gott des Alten Testaments. Es gab einen Bischof im 2. Jahrhundert, der hieß Markion, der dann aus der Kirche ausgestoßen wurde wegen seiner Theologie. Und der hat gesagt, wir müssen das Christentum von allen jüdischen Einflüssen reinigen. Da sind später dann andere wieder auf die gleiche Idee gekommen. Und er hat gesagt, es gibt einen guten Gott der Liebe im Neuen Testament, wo Jesus sagt, das ist mein Vater. Und es gibt einen bösen Schöpfergott aus dem Alten Testament. Und die beiden kennen sich gar nicht. Und dahinter steckt dann eine bestimmte gnostische Philosophie, wo die Schöpfung überhaupt böse ist und niedrig ist. Und nur das Geistige ist gut. Ja, also da sind ganz eigenartige Philosophien, die da mit reinkommen. Aber Markion hat also das Alte Testament komplett entsorgen wollen und den ganzen Paulus. Er hat das Lukas-Evangelium genommen und da noch irgendwie ein Drittel weggeschnitten, bis irgendwie das übrig blieb, wie er sich Gott gedacht hat und wie es für ihn gepasst hat. Und es hat dann immer wieder Leute gegeben, die ihm gefolgt sind auf unterschiedliche Weise. In der Praxis, dass wir sagen, nee, wir lesen das Alte Testament nicht, oder auch in der Theorie. Ja, die deutschen Christen in der Nazizeit haben ganz ausdrücklich dieses Programm gefahren. Nicht, weil sie so menschenfreundlich waren, aber weil sie das Jüdische nicht haben wollten. Also wir fangen an der Bibel herumzuschneiden, mit anderen Worten. Sagen, das passt uns und das passt uns nicht. Andere Möglichkeit ist, wir entsorgen die Bibel gleich ganz und lehnen Gott als Ganzes ab. Richard Dawkins, Naturwissenschaftler und vor allem Missionar in England, nämlich Missionar für einen kämpferischen Atheismus, der wirklich auftritt wie Billy Graham, sage ich mal, nur etwas zynischer, hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, Der Gotteswahn. Und sowas zitiere ich hier nicht oft, aber zu diesem Thema. Einfach, dass wir wissen, womit wir jetzt zu tun haben und was dann auch kommt. Also Dawkins sagt, ja, das ist jetzt Zitat, der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Ich glaube, ich höre an der Stelle mal auf. Man merkt, dass Dawkins selbst voller Sanftmut und zugewandt ist. Ich habe ein bisschen gestern da in dem Buch gelesen. Aber es ist natürlich eine Frage, die kommt. Er spitzt das sehr zu und er hat Spaß dran, den Nagel richtig einzuschlagen. Ja? Aber andere fragen sich auch, was ist hier los? Mein Vorschlag wäre, lass uns noch mal genauer hinschauen. Und wie so oft im Leben stellen wir fest, die Wirklichkeit ist komplexer. Könnte ich einfach sagen, ja, nein, schwarz, weiß. Wir können auch nicht einfach wegschauen, übrigens. Das habe ich eben schon angedeutet. Sagen, ach ja, nee, wir lesen lieber Psalm 23 oder so. Das ist davon gehen diese Seiten Gottes, diese Seiten der Bibel nicht weg. Und das merken auch andere. Ja, ich weiß nicht, mir ist das immer aufgefallen, auch so in Gottesdiensten, auch so die offiziellen kirchlichen Lesungen, wenn dann Psalmen dran sind und dann kommt im Psalm irgendwo und jetzt vernichte auch meine Feinde. Kurz vorher hört die offizielle Schriftlesung dann immer auf. Oder auch so manche Bibellesepläne, die dann Lücken haben. Ich dachte, ich habe das gemerkt, ja. Ich sehe, was ihr da tut, ja. Also wir können nicht immer einen Bogen drumherum machen, auch nicht alles sofort vergeistlichen, ja. Ist halt ein geistlicher Kampf. Wer sind wohl die Assyrer in meinem Leben oder so? Vielleicht kommt ja so eine Frage nochmal, aber ja, wie gesagt, Dawkins als anderer Ansatz, der macht sich noch nicht mal mehr Mühe, genauer hinzugucken. Ist mir sehr aufgefallen, als ich dann mal im Zusammenhang gelesen habe, sein Sündenregister sozusagen der Bibel. Er zitiert dann viele Stellen, wo schreckliche Dinge passieren in der Bibel, die Gott überhaupt nicht gutheißt. Also da Noah, der sich betrinkt und seine Töchter und Lot und seine Töchter und ganz skurrile Geschichten. Und das lastet er dann alles der Bibel an, was da für Geschichten drinstehen, und das ist doch nicht kein moralisches Buch. Aber dann kannst du auch sagen, du musst sofort die Zeitung entsorgen, weil da schreckliche Dinge drinstehen, die aber einfach berichtet werden, die nicht empfohlen werden zur Nachahmung. Also das Familienleben von Abraham oder so. Also er zitiert dann auch viele Dinge, die die Bibel selbst durchaus kritisiert. Und manches wird auch in der Bibel einfach nur beschrieben, ohne dass es kommentiert wird. Also wie viele Frauen David oder Salomo hatten, das wird nicht ausdrücklich verdammt. Es wird ziemlich deutlich, dass sie damit auf keinem guten Weg waren. Salomo, der eigentlich so weise war, dann mit 300 Frauen und 700 Nebenfrauen, dass ihn das letztlich auch ins Unglück gebracht hat, oder er sich selbst. Aber es wird halt nicht ausdrücklich gesagt, Gott ist dagegen. Und manche nehmen dann solche Stellen und sagen, aha, guck doch mal. Also da müssen wir genau hingucken. Dürfen uns auch da nicht zu einfach machen. Und ein paar Punkte fallen auf, wenn man genauer hinschaut. Ein paar Argumente, die das Problem nicht aus der Welt schaffen, das sage ich gleich, aber die es ein bisschen qualifizieren und vielleicht manche Anschuldigungen gegen die Bibel auch ein bisschen relativieren. Will ich einfach ein paar Punkte nennen, die sind auch nicht vollständig. Aber vielleicht hilft es, wenn man so einfach erstmal konfrontiert ist mit diesen Geschichten. Also, zunächst mal, wir sind im Jahr, bei Mose, bei Josua sind wir im Jahr 1200, 1300 vor Christus, also über 3000 Jahre zurück. Da gab es noch keine Genfer Konvention, da gab es noch keine Vereinten Nationen. Und wenn Krieg geführt wurde im vorderen Orient und die Feinde wurden besiegt, dann war ihr Schicksal entweder, dass sie alle umgebracht wurden oder dass sie versklavt wurden. Das und gerne noch, dass man sie auf irgendwelchen Spitzenstangen an der Stadtmauer ausgestellt hat. Das war, man kann dann lesen, wie die Babylonier Krieg geführt haben oder die Assyrer, und es war also grässlich. Wenn wir von Israel lesen, wie Israel Kriege führt, wird es sehr deutlich, hier wird nicht ausufernde Brutalität beschrieben, wie das bei den Nachbarvölkern ist. Es reicht uns immer noch, ja, ist schon klar. Aber es ist deutlich, die führen ihren Krieg nicht aus Mordlust, um andere zu unterjochen, sondern sie kämpfen ums Überleben. Sie kämpfen gegen ihre Unterdrücker. Sie sind ein kleines Volk, was versklavt wird in Ägypten, und Gott tut Wunder, um sie da rauszuholen. Also ein bisschen die Logik, warum haben die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg den Deutschen so viel Böses angetan? Ja, das waren nicht unschuldige Opfer, sondern hier geht es um den Kampf gegen die Unterdrücker. Das ist erstmal wichtig, das zu sehen. Und ich habe jetzt gerade 4. Mose gelesen in meiner persönlichen Bibellese, und da gibt's immer wieder die Situation, dass sie zu dem nächsten Volk kommen, zu den Amalekitern und den Amoritern und den Moabitern, wie sie alle heißen, und schicken einen Boten voraus und sagen, wir wollen hier nur durchziehen, wir haben unseren eigenen Proviant dabei, wir bleiben auf der Hauptstraße, also wir bitten um ein Transitvisum, mit anderen Worten. Und dann sagen die immer wieder, die Ersten sagen, nein, ihr dürft hier nicht durch, sonst gibt's Krieg. Und dann macht Israel einen Bogen um die. Und die Nächsten, die geben gar keine Antwort, sondern kommen gleich mit Armee, und dann müssen sie kämpfen. Also es ist nicht so, dass sie sich auf jeden stürzen, der überhaupt nur da ist. Und auch die 185.000 Assyrer, die da umkommen vor Jerusalem, das ist, muss grauenhaft sein, was, wie das gelaufen ist. Aber wir müssen sehen, hier war eine Invasionsarmee. Also ich habe nochmal gedacht, Ende Zweiter Weltkrieg, Dresden, Hamburg, dieser Feuersturm, was grässlich war und was aber Bestandteil dieses Krieges war, um Deutschland, was ganz Europa unterjocht hat, in die Knie zu zwingen. Wo es auch Zehntausende Tote gegeben hat. Da waren die meisten Toten Zivilisten. Hier vor Jerusalem waren es alles Kämpfer, die angegriffen haben. Ja, also wir müssen sehen, hier werden nicht wahllos irgendwelche Leute abgemetzelt, sondern hier kämpft ein Volk ums Überleben. Und ich weiß nicht, ob ihr das entlastend findet oder ob es das noch schlimmer macht, aber wenn Gottes Volk gezielt Krieg führt gegen andere Völker, wie wir es bei Josua gelesen haben, dann ist das immer jeweils ein extra Auftrag von Gott. Jetzt geht nach da und dann kämpft gegen die und das soll so und so sein. Und dann ist mitunter der Auftrag, lasst keinen von ihnen am Leben. Natürlich sind viele gekommen seitdem, die gesagt haben, Gott hat uns gesagt, wir sollen das so machen. Aber gerade wichtig ist hier, Gott gibt seinem Volk nicht einen generellen Freibrief. Er sagt ihnen nicht, ihr seid mein auserwähltes Volk und deshalb dürft ihr machen, was ihr wollt. Und dürft alle umhauen, die ihr irgendwo trefft, die euch irgendwie schief angucken. Sondern sie haben hier sehr klare Vorgaben und da, wo sie diese Grenzen überschreiten, da werden sie von Gott zur Rechenschaft gezogen. Versteht ihr? Also es ist nicht einfach, ihr seid das Herrenvolk und ihr dürft alle niedermetzeln, die euch irgendwie mal über den Weg laufen. Es ist schon gar keine Handlungsanweisung darin, für Juden oder Christen oder sonst irgendwen in der Geschichte seitdem oder gar heute. Das ist auch in der Geschichte Israels, haben sie sich nie wieder darauf berufen. Haben gesagt, bei Josua war das auch so, dann dürfen wir das jetzt auch. Oder vielleicht waren es einzelne Gruppen wie die Zeloten, die so einen Freiheitskampf geführt haben zur Zeit Jesu. Aber das war nie der Anspruch. Sondern es war deutlich, hier hat Gott gesprochen. Im Gegenteil, Gott richtet sich immer wieder sehr deutlich gegen Rassismus, gegen Ethnozentrismus. Das heißt also, das eigene Volk wird in die Mitte gestellt und wir sind die einzig Wahren. Gott sagt, ich habe euch erwählt, ja. Aber er warnt Israel gleichzeitig davor, sich dadurch zu erheben über andere. Also mal Beispiel, um mal auch was Erbaulicheres noch zu lesen. 5. Mose 7. 5. Mose 7 kriegt Israel einen richtigen Dämpfer. Er hat ihnen gerade gesagt, ich habe euch erwählt, ihr seid mein Volk, ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn. Unter allen Völkern der Welt hat er euch als sein Volk ausgewählt. Das ist 5. Mose 7, 7 oder 6 und jetzt 7. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, oder weil ihr das Größte seid, heißt es in anderen Übersetzungen. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Also Gott hat einen Bund geschlossen und er hält Wort. Und deshalb ist er mit diesem Volk, nicht weil die so toll sind, nicht weil die so großartig sind, nicht weil sie die Besten sind. Und in 3. Mose ist ein Gebot, was ihr kennt, was meistens Jesus zugeschrieben wird, der das aber auch hier zitiert aus dem berüchtigten Levitikusbuch, 3. Mose. 3. Mose 19, da so weit seid ihr dann gar nicht gekommen, heißt es in Vers 18, räche dich nicht und sei nicht nachtragend, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ich bin der Herr. Und dann ein paar Verse weiter, das ist mir jetzt neu aufgefallen, in Vers 33 oder Vers 32, begegnet alten Menschen mit Achtung und Respekt und ehrt mich, den Herrn, euren Gott. Vers 33, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen, liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe gerade bei Dawkins gelesen gestern noch, dass das Gebot der Nächstenliebe selbstverständlich nur für Israel gilt, also ihre Gruppe untereinander. Er hätte einfach nur mal 10 Verse weiterlesen müssen. Da hätte er festgestellt, dass hier ausdrücklich das gleiche Gebot ist für die sogenannten Fremdlinge, also die Nichtjuden, die mit im Volk gelebt haben. Und Jesus überbietet das dann nochmal im Neuen Testament, wenn er dann sagt, liebt auch eure Feinde. Das ist nochmal eine Stufe weiter. Wir finden das immer wieder, dass Gott sagt, im Gesetz. Die Witwen und die Waisen stehen unter meinem Schutz. Und auch der Fremdling, der bei dir wohnt. Du sollst ihn nicht ausnutzen, du sollst ihn nicht bedrücken. Er hat jetzt nicht seinen Familienverband, der ihn schützt. Er ist auf sich gestellt. Und du sollst ihn besonders schützen. Also eine Absage an praktizierten Rassismus. Und das ganze Jona-Buch, das ihr kennt, mit dem kleinen Propheten und dem großen Fisch und so weiter. Wir haben das immer so gelernt, dass der halt Angst hatte und dann weggelaufen ist. Eigentlich geht es in dem Buch darum, dass Jona Rassist ist. Gott schickt ihn nach Ninive, also Assyrien, heutigen Irak, um dort Gottes Wort zu predigen. Und das waren die Erzfeinde. So, wenn heute jemand aus Israel in den Iran geschickt wird vielleicht. Und er sagt, predige zu ihnen. Und er sagt, nein, das will ich nicht. Wird sehr deutlich aus seiner Reaktion, ich will nicht, dass die am Ende noch Buße tun. Also eigentlich war die Botschaft, die er hatte für sie, Gott wird euch strafen. Aber sie kehren dann um, sie tun Buße. Sie beten zu Gott und Gott vergibt ihnen. Und dann ist Jona beleidigt und sagt, ich wusste doch, ich habe es doch gleich gewusst, dass du gnädig bist und barmherzig und dann vergibst du denen auch noch. Und er ist sauer, weil er sagt, Israel, wir sind das erwählte Volk und niemand sonst darf unseren Gott abhaben. Und diese ganze Jona-Geschichte zeigt uns, ja, wie Gott das sieht, dass er Erbarmen hat, selbst mit diesen assyrischen Feinden, die er an anderer Stelle bekämpfen muss, als sie da vor Jerusalem lagern. Also, Gott sagt nicht, ihr seid die Guten, alle anderen sind einfach nur Vieh, was abgeschlachtet werden darf. Sondern es gibt konkreten Auftrag jetzt, damit dieses Volk überleben kann, damit dieses Volk in dieses Land kommen kann, damit später auch der Messias aus diesem Volk kommen kann. Muss das jetzt geschehen. Aber kein allgemeiner Freibrief. So, ich habe gerade schon das zitiert, ja, die Fremdlinge, die unter euch wohnen. Kann man fragen, wo kommen die denn her? Wenn die alle Völker angeblich vernichten sollen vor sich her. Viele Ausleger sagen, auch diese Berichte, und sie haben alle niedergemacht, sind etwas übertriebene Sprache. Weil es dann durchaus später, aber auch bei Josua, bei Richter heißt, übrigens, da waren noch die und die und die und die, die haben da alle noch im Land gelebt. Also das ganze Volk war besiegt. Das, wie von Paulus sagt mal, ich habe von Jerusalem bis nach Illyrien, also Albanien, überall das Evangelium ausgebreitet. Das heißt ja nicht, dass der an jedes Haus geklopft hat und in jeder Stadt eine Gemeinde gegründet hat, aber dass er flächendeckend sozusagen die Botschaft ausgebreitet hat. Und so haben sie hier flächendeckend die Feinde besiegt. Das heißt aber nicht, dass sie buchstäblich jeden Einzelnen umgebracht haben. Also ein paar Schlaglichter einfach nur. Man könnte das fortsetzen. Du sagst vielleicht, okay, mildernde Umstände, aber kein Freispruch oder so. Ich verstehe es immer noch nicht. Wir müssen noch etwas tiefer reingehen. Ein Buch, was mir sehr geholfen hat in der Vorbereitung, ich lege das mal hier drauf, David T. Lamb, vielleicht ein ganz passender Name, David Lamb, also da kann man eigentlich nur Theologieprofessor werden oder sowas, Professor für Altes Testament in Pennsylvania, hat ein Buch geschrieben, was ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr tiefer einsteigen wollt, weil ich kann hier nur an der Oberfläche kratzen, bei Brunnen, der missverstandene Gott, kriegt ihr bestimmt in der Franke-Buchhandlung, ist der Gott des Alten Testaments zornig, sexistisch und rassistisch, kritisiert man ihn zu Recht. Der englische Titel, God Behaving Badly. Also Gott benimmt sich böse oder so. Und er startet sein Buch mit der Frage, wie bringt man den liebenden Gott des Alten Testaments mit dem gestrengen Gott des Neuen Testaments zusammen? Genau. Wie bringt man den liebenden Gott des Alten Testaments mit dem gestrengen Gott des Neuen Testaments zusammen? Ich habe eben schon mal gesagt, das Bild ist nicht so einfach, wie es vielleicht erstmal aussieht. Ich möchte euch kurz zeigen, der Gott des Alten Testaments ist liebender, als man denkt. Und die Kehrseite, der Gott des Neuen Testaments ist erschreckender, als man denkt. Und natürlich gehe ich davon aus, dass sie eine und dieselbe Person sind. Also, der Gott des Alten Testaments ist liebender, als man denkt. Nur ein paar Schlaglichter. Gott schafft Menschen zu seinem Gegenüber. Und dann lesen wir im Paradies, wie Gott in der Kühle des Abends mit Adam spazieren geht. Und dann er vertreibt sie aus dem Paradies, aber noch nach der Vertreibung heißt es dann, dass er ihnen Kleider macht. Er sorgt für diese Menschen, die ihm gerade eigentlich das Vertrauen und die Beziehung aufgekündigt haben. Er sorgt für sie. Als es gegen Sodom geht, dann schickt er vorher Boten in die Stadt, um die Stadt zu warnen. Und sie suchen, und Abraham hat noch gefeilscht und hat gesagt, wenn so und so viele Gerechte in der Stadt sind. Gott hat gesagt, bei 10 Gerechten in dieser Stadt verschone ich sie. Das hat es aber nicht gereicht. Auch Noah warnt ja. Er wird verspottet und angegriffen. Und ich hatte schon gesagt, Ägypten, da greift er ein, nicht aus Gehässigkeit den Ägyptern gegenüber, sondern um sein unterdrücktes Volk zu retten. Und er hat den Pharao immer wieder gewarnt. Und angekündigt, was kommt, wenn er sich gegen Gott stellt. Von Jona habe ich schon gesprochen. In Hesekiel 18 heißt es, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, also am Gericht, sondern er wünscht sich, dass Menschen umkehren. Also nicht irgendwie sadistisch, jetzt kann ich mal wieder einen in die Pfanne hauen. Und immer wieder lesen wir im Alten Testament, Gott ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist langsam zum Zorn. Er sucht die Sünde heim, bei Kind und Kindeskind, aber er hält Barmherzigkeit den Tausenden von Generationen. 1000 Generationen, das glaube ich 30.000 Jahre oder so. Also seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen überwiegt bei weitem seinen Zorn. Und dann heißt es immer wieder, und jetzt gibt es kein Gericht für dieses Volk, denn das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Gott hat noch Geduld. Gott gibt ihnen noch eine Chance, so wie er den Leuten in Ninive die Chance gibt, umzukehren. Er hatte eigentlich gesagt, 30 Tage, dann ist der Ofen aus, aber dann tun sie Buße und er verschont sie. Und immer wieder klingt es schon an im Alten Testament, es wird noch nicht so ausgezogen, der Faden, aber es klingt an, dass es nicht nur eine Perspektive ist für ein Volk, sondern für alle Völker. Es wird eine Straße sein, wie heißt es, von Babylon bis nach Ägypten, von Ägypten nach Babylon. Gott wird sein Heil ausbreiten. In Joel lesen wir, dass Gott Gericht bringt über Israel, eine Heuschreckenplage, oder vielleicht ist das auch eine feindliche Armee, die da kommt, in der Gestalt von Heuschrecken. Und dann sagt er am Ende, ich werde aber den Schaden wieder gut machen, den diese Heuschrecken angerichtet haben. Also das, was ihr über euch selbst gebracht habt, diesen Schaden, den mache ich wieder gut. Eigentlich müssten sie wieder gut machen. Aber Gott ist barmherzig. Er ist gnädig. Und wenn ihr den liebenden Gott im Alten Testament finden wollt, dann lest den Propheten Hosea. Krasses Buch, aber ein Buch voller Liebe. Gott leidet wie ein Hund, wenn ich das sagen darf, wie ein verlassener Liebhaber. Und das ist genau sein Bild an seinem Volk, was ständig auf Abwägen ist, anderen Göttern folgt, geheuchelte Frömmigkeit lebt, korrupt ist, Mord und Totschlag praktiziert. Und Gott wirbt als betrogener Liebhaber um seine Liebste. Israel, du bringst dich ums Unglück. Bei mir ist dein Heil, bei mir ist dein Leben. Komm doch zurück zu mir. Er sagt nicht, ach ja, zack, wieder mal ein Blitz. Der Gott des Alten Testaments ist liebender, als man denkt. Und der Gott des Neuen Testaments ist erschreckender, als man denkt. Also auch Jesus ist nicht einfach nur nett. Es gibt viele Klischeebilder, so in Ökolatschen und er wurde kritisiert, weil er sich Gott gleich machte. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist nicht irgendein netter Sozialfuzzi, der sowas sagt, sondern hier hat jemand Anspruch. Und er warnt seine Zuhörer vor den Konsequenzen ihres Tuns. Niemand in der Bibel redet so viel von der Hölle wie Jesus Christus. Und auch der Ehebrecherin sagt er, nachdem er sie verschont hat, jetzt sündige nicht mehr. Bring dein Leben jetzt auf einen guten Kurs. Er sagt nicht, auch ist egal, wir haben uns alle lieb. Und auch Johannes 3,16, vielleicht die bekannteste Bibelstelle. Was steht denn da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Heißt aber im Umkehrschluss, und das wird dann auch sehr deutlich gesagt, wer nicht an ihn glaubt, ist verloren, ist getrennt von Gott in Ewigkeit. Also Jesus ist da sehr klar. Und später in der Apostelgeschichte lesen wir von dem Ehepaar, was die Gemeinde betrogen hat, was Gott betrogen hat und die auf der Stelle tot umfallen. Wo wir immer sofort sagen, naja, das macht Gott ja nicht immer, haha, Glück gehabt. Aber lass uns da nicht so schnell drüber wischen. Gott sieht hier diesen Zorn, Gott sieht hier diesen Betrug in einer Zeit, wo Gott sehr mächtig gewirkt hat, wo sein Wirken so handgreiflich war. Und das ist nicht die Gemeinde, die hier straft. Die kriegen auch nicht einen Schreck, dass sie erwischt wurden, sondern es wird sehr deutlich gesagt, hier Gott richtet sie. Dass sie auf der Stelle tot umfallen. Und im Hebräerbrief schließlich heißt es, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also wir haben viele Lieder, wo es heißt, ich möchte in deiner Nähe sein, ich möchte dich sehen, ich möchte dich berühren. Für viele Leute in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, war das erstmal keine attraktive Vorstellung. Gott ist ein verzehrendes Feuer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und dann schließlich, das ist rätselhaft für viele, auch Dawkins kommt dann damit nicht klar, er sagt schon, Jesus ist schon irgendwie ein bisschen besser drauf als die im Alten Testament, aber dann dieses schreckliche Sühne-Ding mit dem Kreuz. Damit, warum scheint es Gott nötig zu finden, seinen Sohn ans Kreuz zu bringen? Die biblischen Autoren sind sich einig, dass das nicht ein viel zu frühes Schicksal war, sondern ausdrücklich Gottes Wille. Und da müssen wir jetzt noch weiter gucken. Und da kommen wir dann, glaube ich, auf den Punkt. Also, es geht nicht darum, dass wir jetzt Bibelstellen abzählen, ja? So, für jede Stelle, wo ein Gerichtswort ist, zeige ich dir eine Bibelstelle, wo Gott aber ganz liebevoll ist. Und dann können wir zum Schluss zählen, wovon wir mehr haben. Sondern was ist der rote Faden? Worum geht es denn in diesem Buch? Worum geht es in dieser Geschichte? Und viele glauben, manche predigen sogar, dass Jesus gekommen ist, in erster Linie, um unser Missverständnis von Gott zu korrigieren. Also im Alten Testament habt ihr das ganz falsch verstanden, mit dem Zorn und dem Gericht und so weiter. Gott ist doch gar nicht so, das ist nicht so wichtig, dass man seine Gebote einhält, das waren mehr so ein paar Tipps. Er ist da viel toleranter und Gott, Jesus ersetzt nach dieser Theorie also das Bild des zornigen Gottes mit dem menschenfreundlichen Bild eines sanften, liebevollen Gottes. Aber das hat Jesus so nie gesagt. Sondern er sieht sich selbst in voller Kontinuität zum Alten Testament. Das war seine Bibel. Wisst ihr nicht, dass geschrieben steht? Er argumentiert immer wieder mit dem Alten Testament. Manchmal spitzt er die Aussagen zu, wie in der Bergpredigt. Weil er in Autorität kommt und sagt, das hat der Autor sich eigentlich dabei gedacht. Ja, wenn du in so einem Literaturclub bist und dann merkst du, einer, der da mitdiskutiert, ist der Autor. Und sagt, na, eigentlich seid ihr auf einem ganz falschen Dampfer. Der Gott des Alten Testaments ist der Vater Jesu Christi. Das ist der Gott, von dem Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, da müssen wir irgendwo unser Bild an irgendeiner Stelle korrigieren. Und wir müssen verstehen, dass die Bibel eine große Geschichte erzählt, die ganze Menschheitsgeschichte überspannt und auch deutet. Und da offenbart sich Gott in seinem Wesen mit seinen Absichten und er tut das natürlich nicht erschöpfend. Ja, es gibt immer noch mehr, was wir nicht wissen über Gott. Könnte ich sagen, jetzt haben wir ihn endlich ausgeknobelt, jetzt wissen wir, wie Gott tickt. Und er tut das auch nicht alles auf einmal. Er hätte ja Adam das alles im Detail aufschreiben können. Also wir sprechen von der fortschreitenden Offenbarung. Das heißt, David werden Dinge über Gott gezeigt, die Mose noch nicht wusste. Und Jesus offenbart Wahrheiten, von denen Jesaja nur geträumt hat. Ganz buchstäblich. Und diese fortschreitende Offenbarung findet ihren Abschluss mit dem Neuen Testament. Also manche schreiten da noch weiter fort, aber damit ist dieser Bogen von Gottes Offenbarung abgeschlossen. Und was ist das für eine Geschichte? Gott erschafft diese Welt, erschafft uns. Und das ist eigentlich eine Geschichte vom Verlieren, vom Wiederfinden der Liebe. Der ewige, dreieinige Gott, der in sich schon Liebe ist, der in sich schon Gemeinschaft lebt, schafft Menschen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, schafft diese ganze Welt, um sich zu verherrlichen. Und er erschafft uns für eine Liebesbeziehung mit ihm. Aber zu der Liebe gehört Freiheit. Und wir Menschen nutzen diese Freiheit, um sofort dem Misstrauen gegen Gott Raum zu geben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, meint er es wirklich gut, Das gleicht auf den ersten Seiten. Und die ersten Menschen übertreten die einzige Grenze, die Gott ihnen gesetzt hat. Und sie zerstören die Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft wirkt sich auf alle Generationen fort. Wir stehen alle in dieser Erblinie. Wir tragen da die Konsequenzen mit für unsere Vorfahren. Und durch unser Verhalten beweisen wir immer wieder neu, dass wir auch unter diesem Urteil stehen. Dass wir genauso gehandelt hätten, dass wir genauso handeln. Und jetzt ist das eigentlich eine Geschichte und ich kann jetzt da nicht mehr in die Details gehen, aber Gott will diese Beziehung wiederherstellen. Und die Geschichte mit Israel im Alten Testament ist eigentlich die Geschichte, dass er Abraham einen Mann und dann aus ihm ein Volk beruft, um den Menschen, um der Welt zu zeigen, wie er ist. Um sich zu offenbaren in dieser Geschichte. Deshalb ist die Erwählung Israels, auserwähltes Volk, nicht eine Abwertung der anderen, eine Diskriminierung, sondern sozusagen eine Gegenstandslektion, dass die ganze Menschheit erkennt, wie Gott ist. Und dann gibt er seinem Volk Gesetze und da verheddern wir uns dann gerne drin, weil das sich mischt. Da ist Zivilrecht für ein Volk in der Bronzezeit. Ja, das war ja ihr Gesetzbuch. Und dann sind da allgemeine ethische Prinzipien dicht nebeneinander. Und das ist manchmal nicht so einfach, das dann zu verstehen. Und er zeigt ihnen und er zeigt uns dadurch, dass er heilig ist, dass er anders ist, dass er nicht für ihre Zwecke eingespannt werden kann. Er ist der ganz andere. Und er sagt, ihr sollt auch heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt mir folgen und nicht allen anderen Dingen. Und deshalb ist es so eine Katastrophe im Alten Testament, wenn die Israeliten dann sagen, wir wollen aber das genauso haben wie die anderen. Oder wir wollen uns am liebsten mit denen total vermischen. Ja, dann werden Mischehen verboten. Das ist wieder nicht Rassismus. Mose hatte war mit einer Kuschiterin, einer Afrikanerin, verheiratet. Das war okay, weil sie sich dem Volk Gottes angeschlossen hat. Aber er sagt, ihr sollt nicht die Götter annehmen. Der Salomo hat dann da 1000 Frauen gehabt und jeder Frau hat einen Altar gebaut für ihren Gott. Und dann hat er da reihum immer mit angebetet. Und Gott sagt, ihr sollt heilig sein. Ihr sollt mir nachfolgen. Und Gott zeigt dann auch, Sünde hat Konsequenzen. Wenn ihr euch von mir trennt, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Dann kommt ihr unter mein Gericht. Und das äußert sich dann, dass Israel unter die Herrschaft fremder Mächte kommt, verschleppt wird sogar. Und Gott sagt, das ist nicht einfach Politik, sondern ich bin der Richter. Unrecht kann nicht ungesühnt bleiben. Da müsst ihr eure Schuld tragen und auch die anderen müssen ihre Schuld tragen. Und das ist jetzt wichtig nochmal für gerade unsere Josua-Geschichten. Wenn Gott hier Völker vernichtet oder bestraft, dann ist hier nicht die Israel als die überlegene Macht einfach, die sich das leisten kann, sondern Gott ist als der Richter am Werk. Der sagt, das Maß ihrer Sünde ist voll geworden. Abraham sagt, ich werde dein Nachkommen dieses Land geben, aber dir noch nicht. Ja, weil ich habe noch Geduld mit den Kanaanitern, mit denen die hier leben. Ich lasse sie noch. Aber 400 Jahre später bei Mose sagt er, sie haben eine Sünde, eine Gräueltat auf die andere gehäuft, Kinderopfer und was der Dinge mehr sind. Und jetzt reicht es. Und jetzt kommen sie unter mein Gericht. Und übrigens, ihr Lieben, wenn Gott Richter ist, dann merken wir spätestens hier, irgendwo dreht sich was. Die ganze Fragestellung war, wie kann Gott denn sowas machen? Wie kann Gott denn sowas sagen? Wie kann Gott denn sowas tun? Und da sind wir auf dem Richterstuhl und Gott ist auf der Anklagebank. Und der muss mir das bitte schön mal erklären, warum der solche Sachen macht. Und ich habe das vorhin gesagt, die Fragen, die dürfen wir stellen, natürlich. Aber wir merken, irgendwann kommt ein Tag, da ist Gott der Richter. Und da fragt er uns, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gelassen? Und da werden wir nicht auf diesem hohen Ross sitzen. Gott zeigt aber auch, und auch schon durchs ganze Alte Testament hindurch, ich vergebe gern. Ich bin barmherzig, ich bin voller Erbarmen. Mein Zorn ist real. Wenn Völker versklavt werden, wenn Menschen umgebracht werden, wenn heute mehr Menschen Sklaven sind als in der Zeit von Onkel Toms Hütte, dann wie sollte Gott dann nicht zornig sein? Also wenn wir den zornigen Gott abschaffen aus Grund von Menschenfreundlichkeit, dann bleibt etwas ganz Schreckliches übrig. Sagen, ja, es passieren zwar blöde Sachen auf der Welt, aber ist halt Biologie, Überleben des Stärkeren oder so. Nein, Gott ist zornig über das Unrecht. Und jemand muss bezahlen für das Unrecht. Und das wird deutlich gemacht im Alten Testament durch diese Tieropfer, wo aber schon da klar ist, irgendwie kann es das nicht sein. Irgendwo kann das Problem der Schuld nicht lösen, dass da ein Ziegenbock geschlachtet wird oder ein Stier. Und so läuft diese Geschichte auf Jesus zu. Und Jesus findet die Geschichte ihren Höhepunkt und auch ihre Auflösung. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Und das sagt auch Jesus. Es wird ein Tag kommen, wo alle Menschen vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Wo sich entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. C.S. Lewis, der englische Schriftsteller, hat gesagt, es gibt dann nur noch zwei Sorten von Menschen. Die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, ich folge dir. Und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Wenn du ein Leben ohne mich gewählt hast, dann wirst du auch eine Ewigkeit ohne mich haben. Und vor diesem Hintergrund spricht Jesus sehr deutlich vom Gericht. Und wenn diese Völker geschlagen werden im Kriegszug im Alten Testament, dann ist das eigentlich eine Vorwegnahme von diesem Gericht Gottes. Das, was am jüngsten Tag überall passieren wird, das passiert hier in diesem militärischen Vorgang. Okay, Gott ist heilig, haben wir gesehen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Normalerweise können wir nicht in seine Nähe kommen, unrein wie wir sind. Aber Gott ist auch voller Liebe. Er ist die Liebe in Person. Er will Menschen, die seine Liebe mit Füßen treten, nach Hause lieben, in die Gemeinschaft mit ihm hineinlieben. Und er tut alles, damit diese rebellische Menschheit in die Beziehung mit ihm zurückkehrt. Ja, und Gott ist auch gerecht. Der Preis wird bezahlt. Er zerknüllt den Schuldschein nicht einfach. Aber er schickt jetzt nicht eine Armee, um die Ungerechten zu schlagen, sondern er schickt seinen Sohn, um an unserer Stelle zu sterben. Und er nimmt den Schuldschein mit sich ans Kreuz. Und er nimmt das Gericht auf sich. Und wir verstehen das Kreuz nicht, wenn wir das Gericht nicht verstehen. Und vielleicht verstehen ist vielleicht auch die falsche Kategorie. Es sprengt unsere Logik so ein bisschen. Aber es würde mich wundern, wenn ewiger Gott nicht meine Logik strapazieren würde. Und dieser liebende Gott kannte keinen anderen Weg als den, den er schon durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Und das ist wieder eine blutige Geschichte, so wie die am Anfang und doch ganz anders. Doch es war der Wille des Herrn, heißt es da. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Und Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Gericht hier an sein Ziel kommt. Wo dein Sohn, wo du selbst, Gott der Sohn, die Strafe auf dich nimmst. Wo du deinen Zorn selbst trägst, damit wir ihn nicht tragen müssen. Ja, da, wo wir es verdient, wo wir nur staunen, wenn wir von Mord und Totschlag hören und dann verstehen, eigentlich würde uns das blühen. Eigentlich sind wir des Todes, weil wir in Rebellion leben gegen dich. Aber du hast diese Strafe auf dich genommen. Und du lädst jeden ein, ganz egal, was er bisher getan hat, wie er bisher gelebt hat, zu dir zu kommen, bei dir Vergebung zu finden, bei dir Versöhnung zu finden, bei dir Frieden zu finden. Und du bist nicht in erster Linie ein Krieger, sondern du bist ein Gott des Friedens, ein Gott der Barmherzigkeit. und du nimmst jeden an, der zu dir kommt. Halleluja. Amen.